Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe feiern wir eine Premiere. Zum ersten Mal beim ROECS Videopodcast ist ein Buchautor zu Gast. Christian Köhler hat ein Buch geschrieben, voller Ethik und Moral, über die Auswüchse der IT-Branche, über die Erlebnisse, die er gehabt hat, ob sie jetzt erfunden sind oder real sind, das werden wir hoffentlich im Gespräch erfahren. Er hat das Buch nicht als Christian Köhler geschrieben, sondern als Chris M. Kohli unter einem Synonym. Auch diese Frage werden wir von Christian beantworten lassen, warum das so war. Herzlich willkommen, Christian.
Heribert, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da zu sein.
Ja, die erste Frage liegt natürlich auf der Hand, beziehungsweise es ist die zweite Frage, die ich dir stellen möchte. Die erste Frage ist, ich würde dich gerne bitten, dich vorzustellen. Du bist zwar ein bekannter Name in der IT-Branche, aber nichtsdestotrotz wird es den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin geben, die dich vielleicht nicht kennen. Und die zweite Frage, die hänge ich gerne gleich an, die ist, wie kam es zu dem Synonym und warum schreibt man ein Buch unter einem Synonym?
Okay, gerne. Also erstmal Christian Köhler, 75 in Sydney, Australien geboren, dann nach der Trennung meiner Eltern mit knapp 5 Jahren nach Deutschland gekommen, bin dann in Augsburg zur Schule, habe da Abitur gemacht, in Österreich sagt man Matura, war jetzt in der Schule eher, man könnte fast sagen, leistungsorientiert, also Leistung ist Arbeit durch Zeit, also dass ich mit dem Aufwand, den ich da betrieben habe, überhaupt ein Abitur geschafft habe, das ist mir heute noch schleierhaft, aber es hat funktioniert. Was ich aber damals sehr wohl wusste, in einem Studium, da bin ich nicht der Typ dafür, aber nicht nur wegen der Leistung. Ich glaube, die bringe ich auf jeden Fall, wenn ich genug Motivation habe, sondern ich glaube, ich war eher da auf vielen Sachen unterwegs und ich glaube, ich hätte keine Party ausgelassen und ich glaube, das hätte so einem Studium nicht unbedingt geholfen. Das wusste ich Gott sei Dank, damals zumindest war ich so. Man wird ja älter und ruhiger.
Aber ist ja so ein bisschen typischer Karriereweg eines IT-Lassers.
Ja, ich sage immer selber, wenn mich jemand fragt, warum bist du in der IT, habe ich gesagt, ja, ich habe nichts Gescheites gelernt, wo soll ich sonst hin? Nee, aber Scherz beiseite. Ich habe damals für mich dann sehr schnell gemerkt, ich habe das Abitur ja auch gemacht, um das jetzt auch zu nutzen und hatte damals natürlich ein riesiges Glück. In Augsburg gab es Siemens Nixdorf, Informationssysteme AG, die Älteren von uns mögen die Firma vielleicht noch kennen. Großartige Company, vor allem in der Ausbildung sehr gut. Und ich habe damals einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, einen 3-Jahres-Vertrag oder 2,5 Jahre waren das, glaube ich, als Fachberater für Betriebswirtschaft und Vertrieb. Das heißt, ich hatte einen Vertrag mit der Firma, die mich wirklich trainiert haben. Also wie so ein Trainingscamp, 2,5 Jahre lang, um mich zu formen, aber auch dann zu schauen, in welchen Stärken und in welchen Schwächen ist er eigentlich unterwegs. Und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, Beratung, Vertrieb ist dann eher meins als Controlling und Personalwesen und habe dann einfach auch die Chance gehabt, in der Ausbildung sehr viele Einheiten kennenzulernen in so einer Organisation, sehr viele verschiedene Standorte und habe da schon auch sehr viel erlebt und auch Sachen eigentlich wahrgenommen, die dann auch irgendwo immer wieder ein bisschen hier in diesem Projekt, aber da komme ich gleich drauf, Einfluss genommen haben. Es gibt auch ein eigenes Kapitel über meine Ausbildung, die ländliche Stadt heißt es. Ist ein bisschen eine Hommage an Paderborn und an die Gegend und an die Charaktere, die das sind. Aber wie gesagt, aufs Buch kommen wir gleich. Genau.
Und zum Chris M. Kohli. Musst du das aufklären,
Ich hatte, also als ich angefangen habe, ich komme drauf, wie ich dazu gekommen bin, das Buch zu schreiben, war für mich klar, also wenn ich es veröffentliche, nicht unter meinem echten Namen, warum es gibt in unserer Branche, und wir bewegen uns ja in dem gleichen Spektrum, da gibt es den einen oder anderen Charakter, die sind dann immer ein bisschen gleich angenasert, wie man glaube in Österreich sagt. Und das wollte ich nicht. Also das ist ja ein Buch, wo man ironisch, sarkastisch über Sachen formuliert, aber ich weiß ja auch, dass ich ja auch öfters mal polarisiere. Das weiß ich. Und das ist aber auch okay. Dazu bin ich auch 100% authentisch, aber ich wollte es zur Sicherheit einmal unter einem Synonym machen, auch beim Verlag. Die haben gesagt, Synonym ist super, das ist cool, das lässt sich international besser vermarkten. Und ich sage, Leute, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich habe das für mich geschrieben, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe ja auch selber am Schreiben Spaß. Also ich schreibe für meine Kinder jedes Jahr einen Jahresrückblick in Prosaform. Also die nächsten 2 Bücher sind schon im Machen, die werden aber nie veröffentlicht werden, das ist privat. Ich schreibe auch gerade parallel ein Kinderbuch. Aber beim Chris M. Kohli ist es einfach gewesen, es ging nicht um mich, es ging einfach um die Geschichten, die ich erlebt habe. und auch das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, bei den Lesungen, auf den Rezensionen, auf den diversen Plattformen. Also ich mache sehr vielen eine Riesenfreude und ich habe den Eindruck, auch das Feedback, ich spreche vielen einfach aus dem Herzen. Und auch die Reaktion, das Feedback, was ich bekomme, ist sensationell, also bin teilweise überwältigt, aber auch das, was ich erreichen wollte. Es geht nicht um jemanden diffamieren und überhaupt nicht. Es wird nicht eine Firma erwähnt, es wird nicht eine Live-Person erwähnt, aber die Basis ist natürlich in echt. Ja? Und Chris M. Cole ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Das ist so eine 2-Minuten-Geschichte. International war ich viel unterwegs, das war immer der Chris, also da war ich nie Christian, war immer Chris. Und das M, mein zweiter Name, in echt beginnt mit einem W. Und dann kam M, ganz naheliegend, ich hatte nämlich, das ist schon ein paar Jahre her, mit Wiener Kennzeichen in Tirol zu tun. Und da bin ich beim Penz Hotel, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Innenstadt. Das ist so, ein bisschen um die Ecke musst du da fahren. Mhm. Und ich bin ein bisschen spät dran gewesen und habe da wirklich sehr sportlich um die Ecke und habe da so einen geschnitten, so einen einheimischen Tiroler. Und der ist dann ausgestiegen und hat mich, also der hat mich zur Sau gemacht, der hat mich zusammengeschimpft. Scheiß Wiener. Also aber richtig tief, ja, ich will es jetzt gar nicht zitieren. Und dann habe ich bloß die Scheibe runtergemacht und er hat gesagt, du, noch schlimmer, Deutscher. Und dann steigt dieser Kerle aus. Also gefühlt, ich meine, ich bin ja auch nicht klein, aber also ich bin immer kleiner geworden. Der war gefühlt 2,50 Meter, voll tätowiert, so ein Brocken. Und ich habe gedacht, oh, hätte einfach mal wieder die Klappe gehalten. Ne? Manchmal wird das eh helfen, aber ich komme aus meiner Haut nicht raus. Und dann kommt der, hey, ist eh alles okay, ist dir eh nichts passiert. Und ich war jetzt total unsicher, wieso ist denn der jetzt so devot? Ja, na, das ist ein blödes Eck, wenn man das nicht weiß. Oh Gott, und oh, was? Erst hat er mich beschimpft und jetzt ist er hier so ganz, was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, na, ich hab gedacht, du bist der Wiener. Ich sag, na, das Kennzeichen ist Wien, aber ich bin kein Wiener. Na, na, dann ist alles okay und ich hab schon gedacht und weißt eh, die scheiß Wiener. Und ich hab gedacht, jo, gut, passt, alles gut. Na, na. Mein Lieblingskennzeichen ist sowieso ein M. Und ich habe sofort geschnallt, weil in Tirol sind ja viele aus München. Ne? Mhm. Ich sage, ach so, München. Dann sagt er, hä? Na, ein Wiener, der am Dach liegt.
Ah, ja?
Und okay. Ich wusste nicht, ob ich damals gelacht habe oder ich war einfach nur. Und das sind so die Anekdoten, die du ja in deinem ganzen Leben, und du könntest auch ein Buch schreiben, wenn nicht mehrere, sind wir ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, über was teilweise. Könnten wir uns mal zusammensetzen, so als Folgeprojekt. Aber das sind so die Anekdoten, die dir dann wieder einfallen. Und dann sitzt du da vorne und denkst, okay, Chris, ja klar, W, M, das ist klar. So bin ich zum Chris M. Und zum Cole, das war auch ganz simpel, ich habe so einen Allerwelts-Nachnamen Köhler, der ist jetzt nicht Rocket Science oder Fancy. Und dann bin ich auf Translate im Programm und dann habe ich gesagt, okay, Englisch, das ist klar. Du hast die nächste Sprache, ach, Französisch, okay, Französisch, also richtig sprechen ist nicht. Köhler, und dann kam raus Cole. Aha, komisch, ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, es gibt im Französischen einen Raubfisch, einen sogenannten Köhler-Raubfisch, habe ich auch nicht gewusst, und der heißt Cole. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Chris M. Cole, das passt. Kurz gegoogelt, gibt es das irgendwo als Copyright? Nein, gibt es nicht. Zack, erledigt. Dann habe ich das beim Verlag vorgestellt, boah, Synonym, super. Mhm. Je viel besser, also die stehen eigentlich eher auf Synonym, gerade wenn man Christian Köhler heißt, das ist dann wahrscheinlich nicht so aufregend. Und so bin ich zum Namen gekommen. Ne? Es war einfach eine Spaßaktion. Und entstanden ist es eigentlich durch einen Zufall. Also es war nicht geplant. Ja? Und entstanden ist es 2021. Da hat mich mein Trauzeuge besucht. Und wir wollten an dem Wochenende grillen, Golf spielen, blöd daherreden, viel Bier trinken. Also der klassische Männerwochenende, du nickst, du kennst das, genau. Und er kam an und ich habe gemerkt, der ist nicht entspannt. Ist er vielleicht aufgeregt, was wir uns so lange nicht gesehen haben? Oder nee, der hat was mitgeschleppt. Und zwar Druck von der Arbeit, vom Job. Und er hat so ein bisschen erzählt dann auch, was ihn alles martert, was ihn alles drückt. Und ich habe mir das so angehört und ich habe gedacht, ja, das ist ja bei uns. Das ist ja Kinderfasching, das ist ja genau das Gleiche. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, in der Situation, es war, also du hast die Spannung gespürt. Ja? Und ich habe in der Sekunde geahnt, wenn ich jetzt, ja bei mir genauso, wie man ja oft dann tendiert, dann ist das Wochenende schon vorbei, bevor es angefangen hat. Und habe dann eigentlich für mich gedacht, ich glaube, ich muss ihm jetzt mal beipflichten, aber das Ganze entschärfen, indem ich das Ganze ins Lächerliche ziehe und ironisch-sarkastisch dann formuliere, wie ich das auch erlebe. Und nichts anderes wie Comedians zum Beispiel, die machen ja nichts anderes, wie eigentlich die Realität etwas an einem anderen Blickwinkel darlegen und darstellen. Und im Endeffekt lachen die Leute drüber, aber im Endeffekt erzählt er genau so, wie es ist. Und mir ist es gelungen, dann an dem Tag, als der Trauzeuge von mir da war, mit meinen Anekdoten innerhalb von einer Stunde das zu lösen. Und ich habe dann gemerkt, rein körpersprachlich, also das Bier ist immer mehr geflossen, ich habe gesagt, Christian, die Geschichten, die du erzählst und auch wie du sie erzählst, das ist doch nicht wahr. Und ich sage, Matthias, 100%. Ich meine, ihm habe ich die Wirklichkeit erzählt und da habe ich sie ja neutralisiert. Ich sage, das musst du aufschreiben, das ist der Hammer. Und in der Sekunde, ich weiß nicht, das ist wie, als wäre ein Blitz eingeschlagen. Also ich habe in der Sekunde gedacht, warum eigentlich nicht? Mhm. Und wie oft hörst du das in der Branche? Wie oft, ja, man sollte und man müsste. Und lass das bleiben. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Aber nicht fang an mit sollte, könnte, dann lass es bleiben, es wird nichts. Aber das ist eingefahren, ich habe das richtig gemerkt und es hat mich nicht losgelassen. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich ihm da so zwei, drei Anekdoten erzählt. Mir werden schon ein paar andere einfallen. Und dann bin ich irgendwann einmal ein paar Wochen später bei mir ums Eck in einer Bar gesessen, am Handy, habe auf jemanden gewartet und so geschaut, naja, schau mal, was fällt mir ein. Und so Stichpunkte auf meinem Notes-Eintrag. Und am Schluss ist da 35 Punkte rausgekommen. Und ich habe gesagt, ach du mein Gott, das ist ja richtig. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie mir das Spaß macht, dann so ein bisschen Deep Dive zu machen. Mhm. Und so ist es entstanden. Und angefangen habe ich dann tatsächlich im November, in den Herbstferien, ein bisschen Zeit brauchst. Ich habe dann gelernt, mit der Flasche Wein schreibt es leichter. Glaselwein. Und dann habe ich angefangen, glaube ich, am ersten Wochenende habe ich 30 Seiten geschrieben. Und da war einfach dann eine Phase, ich brauche jetzt eine Zeit für mich, um wirklich mich dem zu widmen. Und bin damals zu meinem Zwillingsbruder geflogen, der lebt in Los Angeles. Und da ist dann ein Großteil von dem Projekt dann entstanden. Und da gab es dann eins meiner Lieblingskapitel, das wichtigste Projekt. Ja, das habe ich ja auch vorgelesen. Ich glaube, da haben es alle gebrüllt vor lauter Lachen. Und jeder hat gesagt, genau so ist es. Ja. Ich will jetzt nicht spoilern, um was es geht, weil ich will ja auch noch gerne, dass ein paar Leute hier das auch erwerben. Unter anderem bei der buchschmiede.at oder auf amazon.com oder bei Thalia oder wo auch überall. Du wirst wahrscheinlich in die Shownotes dann auch noch die ISBN-Nummer mit reinpacken. Aber da ist dann einfach viel entstanden und manche Kapitel habe ich einfach in einer Nacht oder in einem Tag niedergeschrieben, weil ich nicht viel überlegen musste, weil ich habe es ja eh erlebt und hast es einfach runtergeschrieben. Und ich habe dann meinen Zwillingsbruder auch als Sparing-Partner gehabt, der hat gesagt, hast du ein neues Kapitel, lies vor. Und immer wenn er gelacht hat, habe ich gewusst, passt. Mhm. Ja? Also es gibt niemand auf der Welt, außer meiner Frau, der so kritisch zu mir ist wie mein Zwillingsbruder. Ja? Und gerade eineige Zwillinge, also der kann mich völlig aus dem Konzept bringen, ohne ein Wort zu sagen. Nur mit Körpersprache. Und das ist, gut, ein eigener Zwilling ist was anderes, aber er war mein richtiger Sparing-Partner und er hat mich dann auch motiviert. Und ich habe ihm dann auch immer wieder erzählt, so, und er kennt mich ja auch, er hat ja viele von mir miterlebt und so weiter. Und so über die Gespräche haben dann auch viele Sachen einfach Einfluss gehalten. Und ich sage mal, die Freiheit, die ich als Autor dann habe, ist auch, Erlebtes auch ein bisschen zu kombinieren mit Sachen, die mein Bruder miterlebt hat oder die auch Kollegen oder auch Freunde in der Branche miterlebt haben. Und das habe ich teilweise auch ein bisschen kombiniert. Ja, dann habe ich einfach drauf losgeschrieben, ohne Ziel, weil Vorgabe hatte ich nicht wirklich, bis dann ein Augenblick passiert ist, der das Projekt maßgeblich beeinflusst hat und auch auf die Ziellinie gebracht hat, mit dem ganz klaren Scope, es wirklich zu beenden. Eine Woche, bevor ich meinen neuen Job angefangen habe, habe ich meine Mama besucht und sie war damals mit Bluttests, war nicht so gut, also wir waren nicht wirklich in Ordnung und sie ist im Krankenhaus gewesen und hat gesagt, du Mama, ich komme rüber, ich besuche dich, ich habe eh Zeit. Und als ich sie gesehen habe, damals im Augsburger Zentralklinikum, ja, wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du jemanden siehst und weißt, der Tod steht dir im Gesicht. Ja? Also meine Mutter hat Endstadium Krebs, das hat man leider sehr spät erst entdeckt. Ich habe sie zu Weihnachten gesehen und dann eben diese 2,5 Monate später, und das war wie 10 Jahre. Das war für mich einer der schockierendsten Augenblicke überhaupt, wenn nicht in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite auch schön, weil ich konnte dann auch sie begleiten in den Monaten, die sicherlich aber dann nicht die einfachsten waren. Neuer Job und dann jedes Wochenende nach Augsburg, das ist jetzt nicht nach Linz oder so, sondern das ist mehr als das Doppelte, dann weiter und dann wieder zurück. Das war schon anstrengend, aber das Buch damals, also in Word, hat uns auch geholfen, weil die Mom hat das ja auch mitbekommen und sie kennt ja auch meine Geschichten, und ich habe dann immer vorgelesen und habe gemerkt, wie ihr das gut tut. Und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, das war gerade im Mitte März, ja, so vor einem Jahr, sagt sie, du, es wäre so schön, wenn ich das nur erlebe, dass das wirklich ein Buch wird. Und dann habe ich gesagt, Mom, hundertprozentig wirst du das erleben. Hundertprozentig, ganz sicher. Mom, du wirst steinalt und das ziehen wir durch, keine Frage. Und ich wusste, mir bleibt nicht viel Zeit. Und für mich war wichtig, ich wollte immer wieder zum nächsten Wochenende der Mama ein neues Kapitel mitbringen. Mhm. Und immer wenn ich ihr das dann vorgelesen habe und einfach sie gesehen habe, also erst habe ich es natürlich meinem Bruder vorgelesen, wenn der gelacht hat, Haken drunter, okay, approved. Dann habe ich es der Mama vorgelesen und die hat dann immer gestrahlt und dann manchmal nachgefragt. Und sie hat natürlich die Wahrheit erfahren, die habe ich ja hier nicht, also die Firmen und die wirklichen Personen. Am 23. Juni war ich fertig. Da habe ich das letzte Kapitel geschrieben, das letzte Wort, habe mir eine große Zigarre anzündet, das auch ein bisschen zelebriert für mich. Bin am Wochenende drauf dann zu ihr gefahren, habe ihr das Buch dann wirklich nochmal die letzten Kapitel alles vorgelesen, habe dann ihr auch die Widmung geschrieben, ja, ich habe sie ja auch gewidmet. Da hat sie dann wirklich Tränen in die Augen gehabt und war richtig stolz und hat sich gefreut, wie halt Mama halt ist, ja. Und am 13. Juli ist sie dann verstorben.
Das Buch ist ja sehr kritisch gegenüber der IT-Branche, würde ich sagen. Durchaus werden Dinge offengelegt, die man in der Branche natürlich weiß und kennt, die ja durchaus dort und da vorgekommen sind. Aber das Buch ist ja auch durchaus sozialkritisch, würde ich mal sagen, in manchen Themen. Ist das Absicht, dass du das gemacht hast, oder ist das einfach aus den Geschichten heraus entstanden?
Wenn du mir konkreter sagst...
Diese Südafrika-Geschichte, okay, zum Beispiel...
Ich habe es fast vermutet.
Hat mich persönlich unglaublich, ich weiß nicht, nachdenklich gemacht, würde ich sagen, wenn du sowas liest. Ich war noch nie in Südafrika, ich kann mir es nach deinem Buch gut vorstellen, wie das dort ist, und dieses Whitewashing von vielen Dingen, das ist ja nicht nur dort so, das ist ja in absolut vielen anderen Bereichen auch so, aber du hast das sehr, sehr tiefgehend beschrieben eigentlich, und das, weiß ich nicht, macht schon sehr nachdenklich, und das hat ja nicht unbedingt mit der IT-Branche was zu tun, ich glaube, das ist ja branchenunabhängig.
Deswegen habe ich auch nachgefragt, weil, also das eine, ich habe einfach oft den Spiegel vorgehalten, ja. Also das wichtigste Projekt, du weißt, um was es geht da. Jeder sagt, ja, genau so ist es. Ja. Und auch die Reaktion, die ich da bekomme, auch noch viel zusätzlichen Input für Folgegeschichten, die ich schreiben kann. Definitiv, ich habe auch interessantes Feedback von Kolleginnen bekommen und auch meine Lektorin, die dann auch gesagt hat, sie findet es teilweise sexistisch. Und ich gesagt, puh, ja, das mag sein. Aber das ist die Branche. Und jetzt können wir über Themen reden, wie wir wollen, aber das ist teilweise echt immer noch hart. Und wenn ich mir vorstelle, was eine Kollegin von mir jetzt vor kurzem erzählt hat bei einer Veranstaltung, ich will jetzt gar nicht ins Detail, aber wie da mit ihr, wie sie behandelt wird, wie mit ihr umgegangen wird, das ist ein No-Go. Ja? Und ich habe dich vorhin noch angesprochen, ich verfolge deinen Podcast seit der ersten Folge und finde es ja auch richtig eine Ehre, dass ich da heute da sein darf, aber der von der Romke vor kurzem, den habe ich mir ja angehört, der war by the way auch wirklich sehr empfehlenswert, auch für alle anderen. Ich glaube, dieses ganze Thema Diversity und so weiter und so weiter und auch Women in Tech und diese ganze neue Thematik, wir müssen das viel mehr in das Leben bekommen, weil das ist, da sind wir noch in der Steinzeit. Und Das möchte ich damit habe ich das mit einfließen lassen. Und mit Südafrika, das wollte ich noch aufgreifen. Ich glaube, das ist das einzige Kapitel, das ich wirklich für mich geschrieben habe zur Verarbeitung. Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich rüber, weil was ich da erlebt habe, war, also ich habe es latent bei mir immer irgendwo runtergeschluckt, ja? Aber ich habe genau eine Situation, ich glaube, ich habe es genauso auch geschrieben, im ersten Lockdown. Ich hatte da davor eine schwere Wirbelsäulenoperation. Ich bin da gelegen und bin dann vom Fernseher eingeschlafen und war so eine Musik, Deutschrap und Disaster, heißt die Gruppe, und der eine frisst das Steak, der andere nix, die Welt ist sick, also so auf Rap. Und ich habe das gehört und ich bin wach geworden und ich habe sofort die Bilder von Südafrika vor Augen gehabt, wie ich das auch damals beschrieben habe in der Situation. Und das hat zwar nichts mit der IT zu tun, ja klar war ich damals bei einer IT-Firma, die dann da gearbeitet hat, aber es soll auch so ein bisschen, ja, einen Spiegel vorhalten. Und ich habe versucht, immer die Sachen ein bisschen zu kombinieren. Ja. Und ja.
Also vielleicht hilft es auch ein bisschen, das aufzuarbeiten. Also
es war eine Kombination aus vielen Stories, die einfach durch das, was mir mein Trauzeuge damals mitgegeben hat, diesen Pfeil. Dann die Kombination sicherlich auch des positiven Feedbacks von meinem Bruder und dann auch einfach der Wunsch von der Mama. Ich glaube, das war ein Riesenbeschleuniger für das Ganze. Und da halt einfach auch die Freude am Schreiben. Also ich habe auch ein Feedback bekommen von jemandem, der gesagt hat, ja, am Anfang ist ein bisschen anstrengend, aber es wird dann wirklich immer besser, es wird immer flüssiger. Und das Schönste, das ist genauso geschrieben, wie du redest. Und er hat gesagt, naja, das bin ja eh.
Das ist es, also das ist es definitiv.
Es ist kein Ovid oder kein Nietzsche, also das war auch nicht mein Anspruch.
Na gut, das, aber dafür ist es authentisch. Ja,
also 100%. 100% authentisch, ohne Chat-GPT und ohne Ghostwriter.
Ja, wunderbar. Dann kann man jedem nur empfehlen, das Buch zu erwerben, das Buch zu lesen. Ich denke, du bist auch für Feedback empfänglich, ja, hast du gesagt.
Absolut,
für
ja. Also ich bin auch gern dafür empfänglich, für was mir einfällt oder die Story, weil, wie gesagt, ich habe schon einiges an Material fürs Zweite. Und also highly welcome, also gerne auch mit Co-Writers und so weiter. Also ich bin da auch für alles offen.
Christian bist bietet dabei? Sich als Ghostwriter an. So weit bin ich, glaube ich, noch nicht. Es gibt, wie du richtig sagst, jeder kennt Geschichten, jeder.
Ja, also das ist für mich jeder. Und ich sage einmal, gerade Kindergärtnerinnen mit den Eltern, Lehrer mit den Helikoptereltern, da gibt es ja schon Bücher, aber.
Nicht die IT-Branche ist sicher kein Einzelfall.
Nein, ja, definitiv nicht. Und man muss aber nicht in der IT-Branche sein, um die Geschichten nachvollziehen zu können.
Nein, definitiv nicht. Genau. Das kann ich bestätigen. Ja, Christian, vielen Dank für deinen Besuch. Danke vielen Dank dir. Fürs nette Gespräch. Viel Erfolg noch mit deinem Buch oder den kommenden. Ja. Freue mich drauf, wenn es wieder was zu lesen gibt von dir.
Danke.
Ja, alles Gute.
Danke.